Gut. Einmütige Gemeinschaft und Gebet bewegen den Heiligen Geist zu vollmächtigem Handeln. Habe ich als Überschrift gewählt zu dem Text, der hier angegeben ist. Ich lese ihn euch einmal vor. Als er, Jesus, so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich von Jerusalem nicht zu entfernen, sondern dort auf die Erfüllung der Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauteten seine Worte, von mir gehört habt. Ihr werdet aber die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, bis an die Enden der Erde, der Welt. Als sie in Jerusalem angekommen waren, stiegen sie in das Obergemach des Hauses hinauf, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich die Jünger. Ich habe sie nicht alle 12 aufgezählt. Diese alle waren dort einmütig und andauernd im Gebet vereinigt mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Als der Tag des Pfingstfestes sich erfüllte, waren alle einmütig beisammen an einem Ort. Da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel her, wie ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich in Flämmchen zerteilten und von denen sich eine auf jedem von ihnen niederließ. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Ihr seht, ich habe den Vers nicht am Stück gewählt oder die Verse, sondern Akzente gesetzt. Die Predigt wird sich in zwei Abschnitte teilen. Ein Teil zum Biblischen und beispielhaft das Leben Zinzendorf ein bisschen beleuchten. Die Jünger hatten 3 Jahre mit Gott gelebt, mit Jesus, sind mit ihm durch Israel gezogen, haben erlebt, wie er Zeichen und Wunder tat, haben selbst von Jesus die Vollmacht empfangen, Zeichen und Wunder zu tun. Und er hat sie gelehrt. Er hat ihnen alles in dieser Zeit gegeben, was sie brauchten. Und er hat sie ausgesandt, den Anbruch seines Reiches zu verkündigen. Und dann, ja, dann kam der große Einbruch. Jesus hatte es zwar angekündigt, aber es geschah tatsächlich. Er ging diesen Weg des Leidens bis zur Kreuzigung und starb. Das war für die Jünger erstmal traumatisch, schwer zu verdauen. Auch wenn Jesus das angekündigt hatte, hatten sie es kaum glauben können und sich vorstellen erst recht nicht. Und dann 3 Tage später ist er wieder auferstanden. Auferstanden, um mit seinen Jüngern nochmal Zeit zu verbringen. 40 Tage, knapp 6 Wochen, hat er nochmal mit ihnen Zeit verbracht. Es wirkte auf sie wie vorher. Sie redeten miteinander, sie brachen das Brot, sie lachten, sie weinten, er lehrte sie. Das kannten sie. Und dann eines Tages kündigt er ihnen an, dass er jetzt gehen würde, gehen zum Vater. Und er ging mit ihnen auf den Ölberg, auf dem sie schon vor seiner Verurteilung waren, und fuhr vor ihren Augen in einer Wolke in den Himmel auf. Sie durften zusehen, wie er zum Vater ging. Und doch waren sie in dem Moment wieder allein. Aber diesmal war es nicht von Trauer und von Schmerz geprägt, sondern von Freude. Er ging zum Vater und er ging vor ihnen her, weil sie wussten, eines Tages kommen sie da auch hin. Er gab ihnen den Auftrag, in Jerusalem zu bleiben. Sie sollten warten auf die Kraft aus der Höhe, warten auf den Heiligen Geist. Sie gingen wieder in das bekannte Obergemach, in dem sie schon mit Jesus die Fußwaschung erlebt hatten, das Abendmahl, das doch nicht das letzte war, auch wenn sie es damals so dachten. Zwischen Ostern und Pfingsten liegen 50 Tage. 40 Tage war er bei ihnen, also blieben ganze 10 Tage bis Pfingsten. Alle Jünger, das waren 11, sie haben noch einen neuen Matthias dazu gewählt in dieser Zeit. Plus Frauen waren sie gut 20 Leute. Und das in so einem jüdischen Obergemach war nicht gerade groß. 20 Leute auf relativ engem Raum, 10 Tage beieinander. Da ist eigentlich Stress vorprogrammiert. Aber nein, die Bibel sagt, sie waren einmütig beieinander. Sie waren andauernd im Gebet. Sie haben diesen neuen Jünger Matthias dazu gewählt für Judas, der gestorben war. Sie hatten die Zeit verbracht mit Flehen, mit Danksagungen vor Gott. Und sie beteten, dass das, was Jesus ihnen verheißen hatte, diesen Heiligen Geist, dass der auch kommen möge. Aber sie waren zuversichtlich, voller Hoffnung, weil sie ja auch die Auferstehung erlebt hatten, bei der sie auch ein bisschen skeptisch waren. Kommt er wirklich zurück? Und woher kam die Einmütigkeit auf einmal? Kurz davor, bevor Jesus starb, haben sie sich noch gestritten, wer mit ihm zu seiner Rechten im Himmel sitzen darf. Haben sich darum gezankt, wer nun der Wichtigste ist. Also so einmütig waren die Jünger eigentlich nicht. Wo Menschen sind, da menschelt es halt. Das galt auch bei den Jüngern. So wie bei uns auch. Sie hatten sich versöhnt. Sie hatten in dem Schmerz und in dem Gebet zusammen angefangen, um Vergebung zu bitten und sich zu vergeben. Anders wäre das nicht möglich gewesen. Nicht möglich gewesen, 10 Tage friedlich, einmütig im Gebet zu verbringen. Die Jünger hatten ihre Schwächen, sie hatten ihre Kämpfe. Sie wollten beachtet werden von Jesus. Sie wollten ihr Wertgefühl bestätigt bekommen von Jesus. Sie wollten wissen, wer sie sind. Kennt ihr das irgendwoher? Ich nicht. Natürlich kennen wir das alle. Und Jesus hatte in seiner Liebe sie immer wieder in Wahrheit und Klarheit korrigiert. Er hat sie nicht einfach nur laufen lassen. Er hat sie ermahnt, wenn sie gerade einen Austicker hatten und meinten, ich würde jetzt aber gerne doch zu deiner Rechten sitzen. Oder ich möchte jetzt hier der Wichtigste sein. Ich hätte gern die Schlüssel für die Kirche hinterher. Warum kriegt der sie? Jesus hat sie ermahnt, geliebt, korrigiert, aber sie auch ihre Fehler machen lassen. Und vor dem Abendmahl bei der Fußwaschung hat Jesus ihnen ganz klar gemacht, dass jeder von ihnen Vergebung braucht. Dass jeder einzelne von ihnen es braucht, reingewaschen zu werden. Wo Petrus sogar sagte, dann wasch mich ganz. Sie brauchten diese Reinigung im übertragenen Sinn durch das Blut Jesu. Und dann kam das Abendmahl. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Vergegenwärtigt euch, dass ich mein Leib, mein Blut für euch gegeben habe. Da ging es um Vergebung. Darum, Christus ganz aufzunehmen. Das lief alles vorher, bevor sie mit mindestens 20 Mann, Frau im Obergemach angekommen sind. Deshalb hielten sie es auf so engem Raum mit so vielen Leuten gemeinsam aus. Deshalb waren sie innerlich an einem Punkt, wo sie das konnten. Sie haben sich von Jesus reinwaschen, vergeben lassen. Und sie konnten echte, ehrliche Gemeinschaft haben mit Jesus im Geist in ihrer Mitte. Sie waren mit sich und ihren Brüdern und Schwestern im Reinen. Sie wussten von der Verheißung her, dass das kommt. Der Heilige Geist wird kommen. Sie konnten zwar nichts mit dem Heiligen Geist anfangen, sie wussten noch nicht, wie sich das irgendwie ausdrücken würde, was dieser Heilige Geist so war, weil sie kannten ihn noch nicht. Und trotzdem sollten sie auf ihn warten. Also sie warteten auf etwas, von dem sie nicht wussten, auf was sie warteten. Ich weiß nicht, wie begeistert ich gewesen wäre, wenn mir das jemand gesagt hätte. Warte mal, ich sag dir nicht wann, ich sag dir nicht auf was, ich sag dir nur, es kommt Kraft. Aber die Jünger waren gehorsam und warteten einmütig im Gebet. Und dann kam Pfingsten, das Brausen vom Himmel. Ein starker Wind, der das ganze Haus erfüllte, und es erschienen Feuerzungen, die sich auf jeden von ihnen setzten, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Mein Schwerpunkt liegt heute nicht auf den Gaben, die sie empfangen haben, die haben sie auch alle empfangen, sondern um diese Kraft und diese Vollmacht, die der Heilige Geist mit sich brachte. Wir alle kennen in Hamburg Wind, wir kennen auch Sturm. Und wenn aus dem Nichts in einer heißen Gegend auf einmal so ein Sturm kommt, dass das Haus wackelt und der Wind durchs Haus zieht, ist das schon beeindruckend, irritierend. Jerusalem war nicht besonders groß. Scheinbar hatten auch andere von den Jüngern, die Jesus früher nachgefolgt waren, gehört, dass sie da saßen und beteten in dem Raum. Denn es heißt an einer Stelle, zum Schluss waren 120 Mann versammelt und beteten. Wow! In einem Obergemach 120 Leute, die standen wie die Heringe. Und trotzdem haben sie gewartet und gebetet und gehofft, weil sie wussten, da kommt was Großes. Und dann verbreitete sich dieses Gerücht, dass da was Besonderes passiert war im kleinen Jerusalem. Und die Leute strömten alle zu diesem Haus. Und alle wollten wissen, was da passiert. Alle hörten sie in ihren eigenen Sprachen. Pater, Meder, Perser, alle Sprachen, Arabisch. In jeder Sprache hat der Heilige Geist den Jüngern Worte gegeben. Das war zwar total irritierend und sie standen alle ein bisschen Kopf, weil sie dachten, kann gar nicht sein, die müssen betrunken sein. Und trotzdem war es so. Jesus wurde verherrlicht durch den Heiligen Geist. Die Jünger bekamen die verheißene Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist, der ihnen die Kraft und den Mut gab, trotz Verfolgung sein Reich zu verkünden. Denn die Verfolgung war schon da, als Jesus gekreuzigt wurde. Nach der Kreuzigung, erinnert euch, haben sie sich versteckt, weil sie Angst hatten, aufgespürt zu werden. Das war nicht einfach vorbei. Und trotzdem haben sie sich getroffen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, nach der Predigt von Petrus, haben sich mehr als 3000 Menschen bekehrt. Jesus als ihren Herrn anerkannt. Sie haben Buße getan, sie haben sich taufen lassen und wurden Teil der damaligen Gemeinde. Habe ich so noch nicht erlebt. Ihr? Hätte ich gerne. Fände ich total cool. Weil es das ist, wonach wir uns sehnen. Diese Aufbrüche, dieses Wirken des Heiligen Geistes, zu dem wir eigentlich nichts hinzutun können. Und viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen, jeden Tag beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot. Das war die erste große Geistausgießung im Neuen Testament. Das war Erweckung. Und das kam nach einmütigem Gebet, nach Gemeinschaft, nach anhaltendem Gebet, danach, als sie ihre Beziehungen bereinigt hatten, ihr Ego beiseite gelassen haben, sich eins gemacht hatten in Jesus und ihn darum gebeten hatten, dass er etwas Neues unter ihnen tut, dass er mit Kraft kommt. Das gilt auch für uns heute noch. Jesus möchte das. Die Frage ist, ob wir ihm vielleicht ein bisschen im Weg stehen manchmal. Ich möchte euch anhand des Beispiels von Zinzendorf, der dem einen oder anderen etwas sagen wird, diese Geschichte erzählen. Einige von euch wissen, dass eine Reihe von uns mit Anja Bender auf einer Tour nach Herrnhut war. Herrnhut liegt in der Oberlausitz, so im Dreiländereck von Polen, Tschechien und Deutschland. Und dort lebte 1700 bis 1760 ein Ludwig Graf von Zinzendorf. Auch schon ein bisschen her, ne? Und trotzdem hat der gute Mann Auswirkungen bis heute. Wir haben uns auf seine Spuren begeben. Der Zinzendorf war ein ganz frommer Mann. Er erzählt immer mal, dass er seine Heilandsliebe gewonnen hat durch seine Großmutter. Sein Vater starb früh, nach 6 Wochen nach seiner Geburt. Die Mutter heiratete wieder einen Soldaten, einen Offizier, und in der damaligen Zeit bedeutete das viel Reisen, sodass er bei seiner Großmutter aufwuchs. Und diese Großmutter war, wie wir heute sagen würden, eine Pietistin. Also sie hatte einen starken Heilandsglauben, eine Heilandsliebe, Gesundheit. Und das hat sie weitergegeben an ihren Enkelsohn. Er sagte hinterher mal über seine Großmutter, dass er das erste Mal erlebt hat, wie jemand eine so nahe Beziehung zu seinem Heiland haben kann. Sie hätte mit ihrem Heiland gesprochen, als ob er neben ihr säße. Und das scheinbar laut, weil er konnte zuhören. Er sagt, er hat nicht alles verstanden, weil er ein Kind war. Aber es hat ihn beeindruckt und es hat ihm gezeigt, dass es mehr gab als nur den Gottesdienst. Dass die Frau irgendwas hatte, was ihr wichtig war in dieser Beziehung zu diesem Jesus, was sie täglich lebte. Das hat auf ihn abgefärbt. Er heiratete relativ jung. Der 30-jährige Krieg war Mitte des Jahrhunderts davor, 60er irgendwas, 1660 irgendwas, zu Ende gegangen. 1648, gut. Ja, und es war so, dass dieser Krieg eine Menge Not gebracht hat. Die Menschen sind geflohen aus ganz vielen Ländern. Es gab Flüchtlinge wie heute. Und besonders Christen mussten fliehen, weil auf einmal neue Gesetze galten, nämlich dass in jedem Landstrich die Religion herrschte, die der Landesfürst hatte. Und die waren damals meist katholisch. Also sind alle Evangelischen aus ihren Ländern geflohen. Unter anderem auch die mährischen Brüder aus Tschechien, Polen. Und Zinzendorf war Graf und hatte Ländereien, hat zugelassen, dass sie sich bei ihm ansiedeln durften. Er hat ihnen Obdach gegeben. Er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, dort in Sicherheit zu leben. Gesagt, getan. Aus 10 wurden mit der Zeit 300. Die Flüchtlinge wurden mehr. Und alle siedelten sich dort an und bildeten dieses neue Dorf Herrnhut. Und wie das so ist, sie kamen mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Glaubensprägungen. Auf einmal gab es so richtig Stress. Ein riesiger Streit entbrach in dieser neuen Gemeinschaft. Und Zinzendorf sah schon alles zerbrechen und wusste nicht, was er machen sollte. Und weil er nichts von großen Ansprachen hielt, ist er in jede Familie, zu jedem Einzelnen gegangen und hat versucht, diese Verhärtungen weich zu klopfen im Gespräch sozusagen. Und er hat versucht, ihnen zu vermitteln, in wesentlichen Dingen Einheit, in unwesentlichen Dingen aber Freiheit und Vielfalt. Die soll es geben. Sie waren so zerstritten, dass sie noch nicht mal mehr Abendmahl feiern konnten. Und dann am 13.08.27 gab es ein Treffen, wo sie, nachdem das alles sich ein bisschen egalisiert hatte, wo sie gesagt haben, okay, wir wollen gemeinsam in den Nachbarort laufen, dort Gottesdienst halten und wieder Abendmahl feiern. Auf dem Weg dahin, circa 3 Kilometer, haben sie angefangen, Gespräche zu führen, sich um Verzeihung zu bitten, sich versöhnt. Und ihre Beziehung erneuert, haben angefangen, auch wenn sie uneinig waren in einigen Dingen, im Wesentlichen in Jesus ihre Einheit zu suchen. Als sie dann dort ankamen, wurde der Gottesdienst was super Besonderes. In diesem Gottesdienst, der wird heute noch das Pfingsten der Brüdergemeinde genannt. Sie hatten Gottesdienst, sie feierten das Abendmahl und der Heilige Geist ist gefallen. Ganz anders als damals, nicht so laut. Aber es schien, als ob der Heiland selbst anwesend war. Alle Vorurteile und Zweifel waren auf einmal nichtig. Als alles auseinanderzubrechen drohte, kam Gott mit seinem Geist. Wir brachten diesen und den folgenden Tag in einer stillen und freudigen Verfassung zu und lernten zu lieben. Und das von Leuten, die schon sehr lange Christen waren, die aber in den ganzen Streitereien gemerkt hatten, dass es mit der Liebe untereinander nicht so weit her war. Und sie ließen sich neu darauf ein, zu lieben. Aus diesem Aufbruch, der zu einem erwecklichen Aufbruch wurde, ist eine richtige Geistausgießung geworden. Seither, 4 Jahre später, begannen die Herrnhuter Missionare auszusenden in alle Welt. Bis heute, Hunderte von Missionaren. Die Losungen in diesem blauen Büchlein, die Mehrheit von euch kennt, wo immer ein neutestamentlicher und ein alttestamentlicher Vers ist, entstanden auch daraus, weil sie das Bedürfnis hatten, mit den Geschwistern in Übersee eins zu sein, gemeinsam mit ihnen diese Bibelverse zu leben. Die Herrnhuter Sterne, ich wollte eigentlich unseren zeigen, aber der wurde gerade abgeräumt. Diese Herrenhuter Sterne entstanden darüber auch, weil in der Dunkelheit der Missionsgebiete wollten sie Licht sein. Und die ursprünglichen Herrenhuter Sterne hatten die Farbe Rot und Weiß und sollten das Blut und die Reinheit darstellen. Sie fingen an mit beständigem Gebet. Das erste Mal in der Geschichte gab es 100 Jahre lang 24 Stunden, 7 Tage die Woche Gebet. Das erste Gebetshaus, wenn ihr so wollt. Allerdings nicht ganz so bequem. Das war eine Scheune. Und weil sie nicht so lange stehen konnten, lagen sie oft auf so großen Steinen. Und mit der Zeit, mit den 100 Jahren, bildeten sich Kuhlen in den Steinen vom Gebet. Die konnte man lange anschauen. Voll beeindruckend. Beständiges Gebet. Und heute? Nach dem Zweiten Weltkrieg war Herrnhut auf einmal in der Ostzone, in der DDR. Am ersten Tag nach dem Friedensvertrag waren besoffene Russen in Herrnhut und meinten, aus lauter Ärger nochmal Feuer legen zu müssen und haben 40% von Herrnhut abgebrannt. Sie hatten in der Zwischenzeit Behindertenwerkstätten, soziale Einrichtungen, Schulen, alles Mögliche gebaut. 40% brannten ab. Und während des Krieges wurden die Glocken eingesammelt, eigentlich in ganz Deutschland, weil sie Stahl brauchten für die Waffenproduktion. Unter anderem auch die Glocke von Herrnhut. Die wurden in Hamburg gelagert und nach dem Krieg wusste keiner mehr bei den übrigen Glocken, wo sie hingehörten, bis auf die von Herrnhut. Da stand nämlich was drauf. Herrnhut soll nicht länger stehen, als die Werke deiner Hand ungehindert drinnen gehen. Es war die erste Glocke, die zurückgebracht wurde zu ihren Besitzern. Und als die Herrnhuter das lasen, diesen alten Vers aus einem ihrer Gesangbücher, hat es sie sehr betroffen gemacht. Und sie sahen dieses Feuer, diese Brandschatzung als eine Art Gerichtshandeln Gottes, weil sie sich im Dritten Reich nicht immer klar genug bekannt hatten. In der DDR, während der Jesus People Zeit, gab es junge Leute, die von diesen Aufbrüchen mitbekamen. Vieles von damals war eingeschlafen und sie wollten das wieder neu erwecken. Sie haben für neue Aufbrüche gebetet, dass Gott neues Feuer schickt und haben ein neues Gebetshaus gegründet in Herrnhut. Haben eine Gemeinde, das Christuszentrum, gegründet. Und heute gibt es wieder 24/7 Gebet in Herrnhut. Und das Haus ist sehr international, weil ganz viele aus allen Ländern kommen und wollen auf diesem Grund und Boden, der so gesegnet ist, durch diese alten Erweckungsgeschichte, wollen dort beten. Und wir haben sogar zwei unserer Lieben an sie verloren, sozusagen, Arno und Mary, die dort jetzt Teil des Ganzen sind. So kann das aussehen, wenn wir diesen Text für uns leben. Es ist eine weltumspannende Gemeinschaft daraus entstanden. Und ich glaube, wenn wir diese Einheit, dieses Gebet, diesen Hunger nach dem Heiligen Geist neu leben, will Gott auch uns neu entfachen und Großes tun. Auch Dinge, die wir jetzt vielleicht noch nicht sehen. Ich möchte gern zum Abschluss beten. Jesus, du hast dich unter deinen Jüngern verherrlicht. Du hast in deiner Treue deinen Geist ausgegossen in Kraft und Vollmacht. Und hast uns nicht allein gelassen, sondern uns den Tröster geschickt, Und wir preisen dich, dass du dich immer dazu gestellt hast, in Kraft und in Vollmacht zu handeln. Jesus, du hast deine Jünger nicht so gelassen, wie sie waren. Ja, du hast korrigiert in Liebe und in Wahrheit, aber auch in Klarheit. Und wir bitten dich, dass du das auch unter uns tust. Korrigiere uns, reinige uns, heilige uns. Hilf uns, unseren Nächsten höher zu achten als uns selbst. Lehre uns zu lieben, so wie du geliebt hast. Und Herr, wir sehnen uns nach dieser Ausgießung deines Geistes erneut, dass du Großes unter uns tust. Nicht um unseretwillen, sondern dass all die, die du retten willst, gerettet werden können. Und danke, Jesus, dass es dein erklärter Wille ist. Und wir bitten dich, dass du deinen Geist neu unter uns ausgießt, in Kraft und in Freude.